ARD. Vogelgrippe, Schweinepest und Co. Das ganze Jahr über begleiten sie uns in den Nachrichten. Wie werden wir sie los und sind sie auch für uns gefährlich? Das ist heute das Thema. Mein Name ist Annette Ewen, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek. Wie so viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben auch wir Hühner. Ich gebe zu, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu den Tieren. Ich mag es überhaupt nicht in den Hühnerstall zu gehen und da Eier zu holen. Es stinkt tierisch. Dieser Geruch macht mich fertig. Die flattern rum und dann gackern die auch noch und dann mit diesen Füßen und den Schnabel. Also mag ich nicht. Die Eier allerdings. Unsere sind dazu auch noch sehr hübsch, muss ich sagen. Braun, dunkelbraun mit weißen Sprenkeln, grün und so weiter. Das mag ich total gerne. Und wenn die Tiere dann draußen sind und vor sich hin picken und der Hahn auf dem Misthaufen steht, dann habe ich auch meine Freude an den Tieren. Aber sonst schwierig mit dem Federvieh und mir. Aber egal, was ich von Hühnern halte oder nicht, wie so viele Leute im Land, horche ich auf, wenn ich in den Nachrichten zum Beispiel bei uns bei NDR1 Radio MV oder im Nordmagazin das Wort Vogelgrippe höre. Wenn ich höre, das ist irgendwo aufgetreten, dann stellt sich mir direkt die Frage, wo denn? Denn für viele Geflügelhalter wäre so ein Vogelgrippefall in der Nähe der Super-GAU. So, und weil die Vogelgrippe genau wie andere Tierseuchen uns das ganze Jahr begleiten, sprechen wir heute darüber. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern ich spreche mit Franziska Drewes aus unserer Luna-Redaktion, also Landwirtschaft und Natur. Hallo Franziska.
Hallo, ich grüße dich.
Wir sprechen jetzt überhaupt gar nicht darüber, ob es jetzt aktuelle Fälle gibt, denn eigentlich begleiten uns Tierseuchen das ganze Jahr und ganz vorne eben dabei die Vogelgrippe, die ja über wildlebende Wasservögel verbreitet wird.
Die Vogelgrippe war so eine Erscheinung des Winterhalbjahrs. Erstmalig haben wir Ausbrüche, die im Sommerhalbjahr geschehen, und zwar in Brutkolonien von Seevögeln, die also sehr dicht beieinander brüten. Dazu gehört eben auch die Brandseeschwalbe.
Die Angst ist immer mit dabei. Wenn diese Puten jetzt erkranken würden, wäre es für mich ein ganz schöner finanzieller Nachteil und Schwierigkeiten, das wieder auszugleichen. Eine 250.000 Euro ist es schon.
Habe ich in meinen über 40 Jahren Rassegeflügelzucht noch nie erlebt. Heftig. Von Sonnabend zu Sonntagnacht, da waren da schon 7 Hennen umgefallen, tot und ein Hahn. Ne? Es sah so aus, wenn die hohes Fieber hatten, und dann fielen die halt von der Stange, auf Deutsch gesagt. Ne?
Das ist unsere Leidenschaft, und ja, eine Leidenschaft kann auch manchmal Leiden schaffen.
Man ist durch den Wind. Das ganze Lebenswerk weg.
Es ist ja dann schwierig, Tiere zu kriegen für die Zucht, um das wieder aufzubauen.
Das sind Genreserven. Wenn die weg ist, dann ist die weg, die Ente.
Sie hören es schon, es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Wir wollen heute über die Tierseuchen sprechen, ihre Folgen. Sind die Tierseuchen auch für uns Menschen gefährlich? Welche gibt's überhaupt und wie kann man sich dagegen schützen? Vogelgrippe und Schweinepest, Franziska, das sind Begriffe, die haben wir alle schon mal gehört. Es gibt aber noch viel mehr meldepflichtige Tierseuchen. Welche denn?
Na, es gibt insgesamt 28, die meldepflichtig sind, und die stehen alle in einer Liste, und zwar beim Friedrich-Löffler-Institut. Das ist ja das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Hier bei uns im Land auf dem Riems vor Greifswald. Und es wird ja auch gerne, also dieses Bundesforschungsinstitut, das deutsche Alcatraz der Viren bezeichnet. Und dieses Tierseuchenregister, was es dort gibt, ich finde, das liest sich immer wie so ein Lexikon, auch sehr spannend. Da sind eben all diese 28 meldepflichtigen Tierseuchen aufgelistet, alphabetisch. Mhm. Alle deutschen Fälle sind dort gelistet, registriert. Also wo ist welche Tierseuche, in welchem Bestand, bei welchem Tier aufgetreten? Und all diese 28 meldepflichtigen Tierseuchen sind natürlich mehr oder weniger relevant für Mecklenburg-Vorpommern.
Sag mal ein paar Beispiele.
Ja, fangen wir mal bei A an, also A wie Affenpocken.
Das ja, habe ich auch schon mal gehört.
Genau, ist dir wahrscheinlich 2022 in die Ohren gekommen. Da gab es nämlich die ersten Fälle, die auf Menschen übergesprungen sind, also die Viren, die auf Menschen übergesprungen sind. Das heißt, das ist eine Zoonose, da können wir gerne nochmal später drauf eingehen. Oder für Imker, ganz wichtig, A wie amerikanische Faulbrut. Die befällt Bienen. Auch da gab es in der Vergangenheit Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. Oder was gibt's noch? B wie Blauzungenkrankheit. Das ist eine Erkrankung bei Rindern. Auch viele, viele Tiere hier bei uns im Land betroffen. In der Vergangenheit, momentan ist da Ruhe. Oder es gibt zum Beispiel auch ein Herpesvirus beim Koi-Karpfen. Auch da gab es schon Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. Das interessiert dann so die Züchter, die in ihrem Gartenteich diese kostbaren Fische haben.
Ja.
Oder Tollwut, da denkt man, Tollwut, ist doch eigentlich ausgestorben. Nein, da gibt es Fälle bei uns im Land bei Fledermäusen entdeckt. Aha. Oder auch, was man nicht so denkt, dass es eine Tierseuche ist, die Weißpünktchenkrankheit bei Krebstieren. Die spielt natürlich eine Rolle, wenn es um Aquakultur geht. Also salopp gesagt, jede Tierart hat irgendwie ihre Seuche.
Also ich finde, bis auf die Weißpünktchenkrankheit sind das alles Sachen, die sich nicht so appetitlich anhören. Nee. Die hört sich eigentlich ganz süß an. So, 28 waren es, ne? Hast du gesagt,
ja.
28 Krankheiten. So, damit wir den Überblick behalten, müssen wir uns heute ein bisschen beschränken. Wir beide haben in einer früheren Podcast-Folge, in der Folge 102, schon über die afrikanische Schweinepest gesprochen. Den Link stelle ich in die Shownotes. Also die Schweinepest, die streifen wir heute deswegen wirklich nur am Rand.
Ja, aber da vielleicht an der Stelle noch gesagt, positiv hervorgehoben, da gab es einen Rekord, den hat Mecklenburg-Vorpommern gemeistert als erstes Bundesland und auch als erstes EU-Land überhaupt, denn wir sind wieder pestfrei.
Yay.
Und so schnell hat es eigentlich kein anderes Land zuvor geschafft. Was ich auch gelernt habe, was ich super spannend finde, dieses Virus der afrikanischen Schweinepest ist in der Natur, also wenn da irgendwie ein paar Viren in der Natur liegen, über Aasfresser irgendwie hingetragen oder was auch immer,
ja,
dann ist das ganz, ganz lange, nämlich über ein Jahr, überlebensfähig.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Wahnsinn. Resistent, so ein Virus. Gilt das auch für die Vogelgrippe?
Ja, schon. Also zunehmend. Viren verändern sich ja. Man kann da einfach auch so sagen, die Viren haben ein Ziel. Sie wollen einfach überleben. Und Viren verändern sich da wirklich, passen sich an, auch ihrer Situation drumherum. Möglicherweise, wenn es Impfstoffe gibt, ne, dann wird man halt als Tier oder halt auch als Mensch resistenter. Aber die Viren sagen sich, okay, dann trickse ich dich aus und verändere mich, um dann weiter zu überleben. Und jetzt mittlerweile ist das Virus sehr, sehr ansteckend, hoch ansteckend. Und vielleicht da nochmal zur Einordnung, es gibt ja immer so zwei Begriffe, entweder Vogelgrippe oder Geflügelpest. Und dann fragt man sich, ist das eigentlich dasselbe
oder
gibt es einen Unterschied?
Ist dasselbe, ne?
Nee, es gibt einen Unterschied. Von Geflügelpest redet man immer, wenn es wirklich diese hochpathogenen Viren sind, also diese super, super ansteckenden.
Ja.
Und wenn es wirklich ganz schnell übertragbar ist. Und das ist der Fall bei dem Virus, von dem wir ja immer wieder hören, oder von dieser Virusform H5N1. Du hast es schon erzählt, übertragen meist über Wasservögel, also dass Wasservögel sich anstecken, Wildlebende. Und dann kommt es durch unterschiedliche Situationen auch in den Nutztierbestand. Also zu dir möglicherweise in den Hühnerstall oder...
Nicht zu den...
Nein, bitte nicht. Nein. Und zu den Entenputen oder Gänsen, die hier bei uns im Land zu Hause leben.
Wie viele Fälle sind denn im vergangenen Jahr aufgetreten?
Also in diesem Melderegister, von dem ich vorhin erzählt hatte, beim Friedrich-Löffler-Institut stehen 71 Fälle. Dann denkt man so, oh, das klingt ja nicht wenig.
Nö, ne? Aber denkt es sind ja nicht nur immer ein Tier, ne?
Genau.
71 Fälle.
Genau, es sind also 71 Fälle, das bezieht sich jetzt nicht nur auf ein Tier, sondern das sind halt vielleicht auch Bestände, ne? Also Putenbestände. Und dann sind es auch mal schnell 10.000 oder tausende Tiere, die dann dort beeinflusst sind beziehungsweise getötet werden müssen. Auffallend ist in dem Register, wenn man sich 2023 anguckt, dass es wirklich sehr, sehr viele Möwen sind, die gefunden wurden, entweder tot oder infiziert, erkrankt. Auch Schwalben und Schwäne. Und bei den Nutztierbeständen sind es nach wie vor allem Hühner, Puten und Legehennen, die offenbar, so die Wissenschaft, vor allem anfällig sind gegen das Virus.
Wie viele Tiere mussten denn gekeult werden bei diesen 71 Fällen? Kann man das sagen?
Ja, da habe ich mal nachgefragt im Landwirtschaftsministerium. Es gibt natürlich Zahlen für 2023, also darauf beziehen wir uns mal. Da wurden circa 62.000 Tiere getötet oder wurden gefunden.
Ja.
Genau. Und das sind eben nicht nur Nutztiere, sondern auch wilde Vögel, die damit gezählt werden.
Oh, sag nochmal, 62.000 Tiere.
Wahnsinn. Ja.
Stichwort Landesschau der Geflügelzüchter. Da kann ich mich dran erinnern, die war ja im November 2022, meine ich, war das. Bei Corona hätte ich gesagt, das wäre so ein Superspreader-Event. Das ist ein Wort, was ich aus der Pandemie gelernt habe. Heißt also eine Veranstaltung, wo sich wahnsinnig viele angesteckt haben, in diesem Fall eben Geflügel. Das war ein Drama für viele Teilnehmer da, erinnere ich mich noch dran. Ne?
Ja, das war eine unfassbare Tragödie für die Züchter. Ich habe auch mit einigen gesprochen und teilweise kamen denen wirklich wirklich die Tränen, sodass man selber irgendwie ringen musste, nicht anfangen zu weinen. Also die waren wirklich so emotional, weil das ist natürlich für die kostbares Gut. Das sind teilweise, haben sie immer gesagt, Familienmitglieder. Mhm. Das sind Enten, Gänse, Hühner, die haben Namen, die gehören einfach dazu. Das ist deren Lebenswerk. Die züchten quasi, weil sie das ganz schön finden. Und unter diesen betroffenen Tieren waren dann am Ende 80 Rassen. Bis heute ist unklar die Ursache. Man geht aber davon aus, auch das ist wieder eine Vermutung, also man kann es nicht belegen, dass es quasi über die Menschen reingetragen wurden. Weil es war so, wenn du so eine Rassegeflügelschau hast, kommt natürlich auch immer der Amtsveterinär oder die Amtsveterinärin vorher und überprüfen die Tiere. Die sind alle getestet, da wird geguckt. Und da war keine Auffälligkeit. Also es muss irgendwie anders reingekommen sein. Und auch da kann man vereinfacht gesagt das Virus auch unter seinen Schuhsohlen tragen und das in die Halle tragen. Und es sind wirklich sehr selten gewordene Rassen betroffen gewesen, verloren gegangen. Zum Beispiel, ich habe nochmal nachgeschaut, der deutsche Sperber war betroffen, das ist eine Hühnerrasse. Oder die deutsche Legegans, ich kann mich an eine Lockengans erinnern. Auch deutsche Puten, und da gibt es stark gefährdete, unterschiedliche Puten, zum Beispiel in den Farbschlägen Blau und Bronze, die heißen einfach so, die Rasse. Ganz am Ende etwa 3000 getötete Zuchttiere, weil die betroffenen Halter, Züchter natürlich ihre kranken Tiere teilweise mit in ihre Bestände wieder zurückgeholt haben. Und die haben sich dann da unter den Hühner-, Puten- und Entenkumpels gegenseitig angesteckt. Mhm. Also da brannte wirklich das eine oder andere Züchterherz.
Ja, wir haben es ja gerade in den Tönen auch schon gehört, wie schlimm das für die Leute ist. Das sind ja aber nicht nur Rentner, ne, die da, die diese Tiere züchten, also oder die irgendwie ein paar Hühner im Garten haben. Das ist ja ganz eine bunte Mischung unter den Züchtern, ne?
Ja, ja, man denkt immer so, ach, das sind die Senioren, ne, so, aber das ist überhaupt nicht so. Mhm. Also wenn man allein auf den Landesverband der Rassegeflügelzüchter guckt, dann sind da wirklich auch Kinder dabei, Jugendliche. Da hat auch die Pandemie, also die Corona-Pandemie, positiv zu beigetragen, dass das Züchterherz dort entfacht wurde, weil man ja teilweise sich wahrscheinlich überlegt hat, wie verbringe ich meine Zeit?
Und ja, ist dann was, ein Hobby gesucht, ne?
Ja, genau. Also von daher allein habe ich auch noch mal geguckt, es gibt 1600 Mitglieder in diesem Landesverband der Rassegeflügelzüchter ungefähr. Das zeigt so die Dimension auf und da sind ja natürlich nicht alle drin, die es hier bei uns im Land gibt.
Ja, ich finde irgendwie bei dem Thema, wenn man nicht selbst Hühner hat oder Tauben oder irgendein Vogelvieh, man kennt, also jeder kennt, glaube ich, jemanden, der irgendein Geflügel hält. Also eigentlich ist das ganze Land ja irgendwie davon betroffen, von dem Thema. Aber nicht nur die privaten Halter oder Züchter, sondern ja auch Zoos, ne? Die haben ja auch Vögel.
Ja, da habe ich auch nochmal zurückgeguckt in die Statistik. Auch die sind natürlich nicht geschützt vor der Vogelgrippe, weil die Gefahr, kann man so gut sagen, kommt ja immer von oben. Also wenn da infizierte Wildvögel über Zoos fliegen oder dann auch sterben, also vielleicht rasten an den offenen Wasserstellen, die es ja auch im Zoo gibt. Und Rostock beispielsweise, der Zoo in Rostock, der war zum Beispiel 2015 betroffen. Enten, Störche, Gänse wurden da verendet gefunden, infiziert gefunden. Mir ist dann noch so in Erinnerung ein Foto, was ich auch damals in den Zeitungen gesehen habe. Und das waren eingesperrte, natürlich aus Schutz, eingesperrte Pelikane, die wirklich vor dieser Fensterglaswand saßen oder standen und rausgeguckt haben, weil die wollten raus. Pelikan an Pelikan, aber zum Schutz macht man das natürlich. In der Fachsprache heißt es dann Aufstallung. Also, dass man die dann wirklich in ihre Gehege sperrt, wo dann kein Wildtier reinkommt. Und auch der Schweriner Zoo war zum Beispiel 2023 betroffen. Da wurde ein toter Pelikan gefunden. Der Vogelpark Marlow, der ja ganz viele Vögel hat, da würde man jetzt denken, oh Mann, der war bestimmt auch betroffen. Nein, zum Glück noch nie. Und aus Gesprächen, ich habe mich dort mit der Tierärztin im Vogelpark Marlow unterhalten, weiß ich aber, dass die Tierseuche dort erstmal nur theoretisch, und ich hoffe, das bleibt auch so, und auch die hoffen das, trotzdem, das ist das Thema dort allgegenwärtig, weil sie natürlich ihre Tiere schützen wollen. Und das sind besonders schützenswerte Tiere. Bedrohte Schönheiten aus der ganzen Welt, Beos, sind halt gefährdet in der Natur. Oder der kleine Soldatenara kommt aus Ecuador.
Papagei, ne?
Ein Ara. Papagei, genau. Und dann wäre natürlich im Vogelpark Marlow ein Vogelgrippeausbruch wirklich eine Vollkatastrophe.
Wie so ein Damoklesschwert dann, ne, das über den hängt irgendwie.
Aber der Vogelpark selbst sagt, er ist gut vorbereitet. Mhm. Da gibt es Notfallpläne, da wird sich ständig ausgetauscht mit den Amtsveterinären. Gibt es vielleicht einen Fall gerade in der Nähe unter Wildvögeln? Sollten wir besonders vorsichtig sein? Dann gibt es die Volieren, die sind so gebaut, dass es wirklich keinen direkten Kontakt zu Wildvögeln gibt. Das sieht man auch, das ist quasi so netzgespannt oberhalb.
Ja.
Das ist kaum sichtbar, aber das ist dann wichtig. Und natürlich gibt es auch keine großen offenen Wasserflächen im Park, wo Wildvögel sich sammeln könnten und rasten könnten und dann natürlich die Tierpark- oder die Vogelparktiere anstecken könnten. Und das ist nämlich das oberste Ziel, dass eben das nicht passiert. Der Vogelpark Marlow hat mir noch gesagt, er wünscht sich natürlich eine Impfregelung für deutsche Zoos gegen Vogelgrippe. Die gibt es nämlich noch nicht. Es ist noch verboten, also zu impfen.
Es ist verboten zu impfen?
Ja, in Zoos, ja. Es gibt andere Länder, Frankreich, Belgien, die Niederlande, die impfen schon ihre Zootiere gegen die Vogelgrippe. Es gibt ganz, ganz viele Forschungsansätze, auch bei uns hier im Land. Also Tests, wo geguckt wird, hilft ein Impfstoff. Aber ein Impfstoff ist noch nicht zugelassen.
Aber also deswegen ist verboten, weil er nicht zugelassen ist.
Genau.
Ah, okay.
Muss immer eine Regel haben.
Ja, in Deutschland sowieso. Aber gibt es da irgendwie einen aktuellen Stand? Also weißt du, wird es bald soweit sein oder?
Na, ob sobald, also das ist natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel, aber man, da ist halt Bewegung drin, ne? Also es wird halt gerade bei Nutztieren, wird das getestet, da gibt es unterschiedliche Projekte, Forschungsprojekte. In Frankreich wird zum Beispiel an Enten geforscht, in Italien an Puten. Auch bei uns, um die Brücke zu schlagen nach Mecklenburg-Vorpommern im Friedrich-Löffler-Institut, gibt es ein Forschungsprojekt, das läuft noch bis nächstes Jahr. Da wurden Gänse geimpft, die leben dort in so einem Hochsicherheitsstall. Und es wird einmal geguckt, wie reagieren die Gänse auf diese Impfung und natürlich auch, wie reagiert das Virus oder der Impfstoff im Tier auf die Vogelgrippe. Um dann natürlich zu gucken, funktioniert, hat man was davon oder eben nicht. Man weiß aus Erfahrung, weil in Asien und Afrika wird schon länger geimpft. Das Problem dabei ist immer, wie so oft, dass natürlich die Tiere dann geschützt werden, aber dieses Virus in sich tragen, ohne groß auffällig zu sein oder in sich tragen können. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir diese Tiere essen, die vielleicht das Virus in sich tragen, was macht das Virus in uns, wenn wir die infizierte Ente oder Gans gegessen haben? Darauf verweisen Wissenschaftler an der Stelle immer wieder.
Ja.
Das heißt, schon wieder das Stichwort Zoonose steigt dann auch, das ist noch eine Frage, auch das Risiko einer Zoonose bei der Vogelgrippe. Noch gibt es da einige wenige Fälle von Menschen, die an Vogelgrippe erkrankt sind.
Kommen wir gleich noch drauf.
Genau. Es ist hochkomplex, wie so vieles, gerade bei den Tierseuchen. Und an der anderen Stelle ist natürlich eine Frage, wenn ich 10.000, 20.000 Puten habe, also ein Putenhalter bin, der da wirtschaftlich agiert und ich meine Puten impfen muss, hat das natürlich auch immer ist das auch immer eine Frage des Geldes.
Ja,
ne?
Klar. Heißt aber in der Konsequenz jetzt mal ganz praktisch gesehen, wenn ein Fall auftritt, super GAU für jeden Geflügelhalter, ist der Bestand betroffen, müssen alle Tiere gekeult werden.
Genau.
Kann man den wirtschaftlichen Schaden beziffern überhaupt von der Vogelgrippe?
Naja, das ist schwierig in dem Sinne, das kann man nicht pauschal, weil das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Bestandsgröße, also wie viele Tiere leben da im Stall, die dann betroffen sind und was ist das auch für eine Tierart, welche Rasse, also das kann man nicht pauschal sagen.
Aber Viertelmillion haben wir gehört, glaube ich, am Anfang.
Genau, das war der Putenhalter, ja.
Genau. Sind solche großen Betriebe denn versichert gegen die Vogelgrippe, gibt es sowas?
Ja, es gibt ja zum Beispiel die Tierseuchenkasse hier bei uns im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, also das ist geregelt in allen Bundesländern.
Ja.
Da sollten die Tierhalter ihre Tiere anmelden, denn wenn sie es nicht tun, dann haben sie auch kein Recht auf Entschädigung. Nur der dort seine Tiere gemeldet hat, der hat dann natürlich auch ein Recht auf Entschädigung. Und nicht nur auf Entschädigung, sondern man kriegt halt auch erstattet die Kosten, wenn die Tiere getötet werden müssen und wenn der Stall geräumt wird. Das dürfen nämlich nur Spezialfirmen machen. Also
das kommt ja auch noch dazu.
Genau.
Ne? Du musst ja den Stall desinfizieren dann wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Und das kostet halt. Genau. Mhm. Vielleicht an der Stelle noch ein paar Zahlen. Auch da habe ich mal nachgefragt im Landwirtschaftsministerium 2023. Abgeschlossenes Jahr. Darum können wir da sagen, das waren am Ende die Kosten. 1.600.000 Euro ist die Gesamtsumme, die gezahlt wurde an Entschädigungen für die Tiere, die getötet wurden oder verendet sind.
Ja.
Und allein die Verwertungs- und Tötungskosten, also wenn getötet werden musste, dann sind da 430.000 Euro Erstattung geflossen.
Wir machen einen kleinen Sprung. Warum ist die Vogelgrippe denn so ansteckend?
Naja, ich habe es versucht, sagen wir es mal so vereinfacht, weil das ist natürlich medizinisch, wissenschaftlich hochkomplex.
Ja, mach für Idioten wie mich.
Naja, ich habe es vorhin schon gesagt, das Virus ist einfach, es will überleben, so dass es sich fortentwickelt und wir Menschen können dann immer nur reaktiv sein. Wir holen es irgendwie nie ein. Die sind immer schneller, die Viren, als wir. Und da fällt eben auf, dass sich die Viren in eine Richtung entwickeln, nämlich hochpathogen, hocheffizient zu sein, hoch ansteckend zu sein. Und mittlerweile kann man sagen, sie sind gekommen, um zu bleiben. Gerade bei der Vogelgrippe, da war ja eigentlich lange das Phänomen, dass das immer mit dem Vogelzug einsetzte.
Also Frühjahr und Herbst dann?
Genau, im Herbst ging es los, im März, im Frühjahr ebbte es ab. Man sagt auch, das hat immer was mit der UV-Strahlung zu tun, die im Frühjahr steigt, die dann schneller auch die Viren abtötet. Aber dem ist einfach nicht mehr so.
Warum nicht?
Na, auch das untersuchen natürlich die Wissenschaftler am Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems. Da habe ich dann auch mal nachgefragt, weil das ist hochspannend. Die untersuchen ja und beobachten die Vogelgrippeviren weltweit. Und da ist eben auffallend, dass seit 2021 die Vogelgrippe neue Vogelpopulationen, also neue Vogelarten infiziert und erreicht hat und auch neue geografische Gebiete. Das heißt, das Virus ist wirklich ein wahrer Meister in seiner Anpassung an neue Gegebenheiten. Und es ist erstmals nach Südamerika und in die antarktische Region gelangt. Stichwort Pinguine, das gab es ja so auch noch nicht. Mhm. Und auch das habe ich am Anfang gesagt, Es ist ein neuer Genotyp entstanden, also so eine Unterart der Vogelgrippe oder ne, H5N1 ist ein Genotyp und so gibt es auch einen speziellen Genotyp bei Möwen, der sich wirklich hocheffizient unter den Möwen verbreitet. Auch zu sehen in diesem Register, 2023 beispielsweise, wurden viele infizierte Möwen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Und das heißt, da fällt auf, vor allem in den Sommermonaten, da sind wir wieder beim Thema, das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Sommermonate, gab es wirklich ganze Möwenkolonien und Seeschwalbenkolonien, die ausgelöscht wurden hier bei uns. Auch im Land, Stichwort Pöhl, Langwerder, das ist so eine kleine Vorinsel, östlich vor Pöhl. Da leben nämlich Lachmöwen und Brandseeschwalben.
Lachmöwen habe ich letztens gelernt, glaube ich.
Lachmöwen.
Aber man sagt Lachmöwen.
Ja, genau. Und Brandseeschwalben ganz, ganz echt nebeneinander, ganz, ganz eng nebeneinander. Und da hat es wirklich ganz viele Tiere niedergerafft. Ja. 30% der erwachsenen Tiere sind verendet.
Oh je. Du hast gerade gesagt, dieses Neue, das ist wirklich das ganze Jahr bleibt. Sag noch mal bitte was dazu.
Naja, also die Wissenschaftler sagen, es hat wirklich das Virus, das Vogelgrippevirus hat wirklich eine bislang ungekannte Dimension erreicht. Es überdauert den Sommer, das ist so sichtbar ab 2021 und es überrascht jedes Mal aufs Neue, auch die Forscher und das seit 20 Jahren. Also es ist ständig am Weiterentwickeln und sich da auszuprobieren, wie kann ich am besten überleben. Das bedeutet natürlich, da gibt es auch immer wieder diese potenzielle Gefahr, wann kommt das Virus auf uns zu, wann hüpft es quasi auf den Menschen oder auch auf Säugetiere über. Ne?
Bevor wir da gleich noch drauf eingehen, noch der Hinweis, wenn ihr euch beteiligen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse und wir freuen uns immer über Post. mvimfokus@ndr.de, so lautet sie, mvimfokus@ndr.de. Wir nehmen gerne Kritik und auch Themenvorschläge an. So, also Stichwort Zoonose. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Da geht ja bei jedem irgendwie die Alarmglocke an, denn Corona ist ja auch eigentlich eine Zoonose. Ne? Die ist ja auch vom Tier, vermutet man, auf die Menschen übergehüpft. So, also Zoonosen sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Das gab es ja auch schon. Ne? Hast du angedeutet bei der Vogelgrippe.
Ja, es gibt schon infizierte Menschen, die an der Vogelgrippe erkrankt sind, weil sich eben diese Viren so entwickeln können, dass sie dann auf uns kommen, zutreffen. Und die große Gefahr ist natürlich, dass sich diese Viren so entwickeln können, dass sie uns noch effizienter anstecken. Momentan ist es so, es gibt vor allem im asiatischen und pazifischen Raum Fälle der Vogelgrippe, vor allem diese Subtypen H7N9 schwirren darum und H5N1. Mhm. Weltweit, auch da habe ich mal nachgeguckt, das ist das Robert-Koch-Institut, was das so ein bisschen besser im Blick hat, die Viren, die auf quasi Menschen befallen. Da gibt es erstmals Fälle bei der Vogelgrippe seit 2003. Weltweit, über 2600 Erkrankungen sind da gemeldet und 1100 Todesfälle. Es ist natürlich die Frage, wie stark wird dieses Virus auch uns hier in Deutschland dann ja im Griff haben.
Das heißt, ist es schon eine Zoonose eigentlich, ne?
Kann man es das ist schon festhalten? Eine Zoonose, genau. Okay. Aber noch nicht so gefährlich und so stark ausgebreitet, wie man dann vielleicht befürchtet. Mhm. So, und weltweit gibt es da 200 Zoonosen. Einige sind halt auch hier bei uns in Deutschland spannend. Ich habe schon am Anfang gesagt, die Affenpocken, die es in Deutschland erstmals 2022 gab. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an eine spezielle Pandemie 2009. Das war die Schweinegrippe. H1N1 hieß es damals.
Ja.
Oder Salmonellose ist auch quasi aus der Tierwelt, Salmonellenvergiftung, ne?
Ja, will glaube ich keiner haben.
Nee. Tollwut, habe ich schon erwähnt, ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Gibt es Fälle unter Fledermäusen, die im Register stehen? Milzbrand, Tuberkulose, all das.
Tuberkulose
sind,
auch?
Ja, das ist auch eine Zoonose.
Was ich hier lerne, Franzi, ja.
Und was auch immer mal wieder in den Nachrichten so aufploppt, ist natürlich, jetzt kommt ein Zungenbrecher, mal gucken, ob ich es gleich beim ersten Mal hinkriege. Das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis.
Na, wenn das nicht großartig geklappt.
Ne? Zecken ist da das große Thema. Also da ist viel in der Gang.
Willst du alles echt gar nicht haben. Ich muss auch sagen, was mir immer so im Kopf rumschwirrt, ist dieser Klassiker. Du bist irgendwie draußen am Strand, See, Wald, was weiß ich. Ach, guck mal, Mama, ein toter Vogel. Nicht anfassen, bitte nicht anfassen. Geh ja weg. Also das bestätigt sich jetzt irgendwie, dass ich da richtig reagiere nach dem, was du erzählst. Also wir halten fest, Tierseuchen, spannendes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Wir haben lange nicht alles besprochen zu diesem Thema. Zumindest ein paar Punkte haben wir angerissen. Sie werden uns aller Wahrscheinlichkeit nach weiter begleiten, die Tierseuchen. Heißt, wir können es eigentlich schon verabreden, Franzi, für eine weitere Folge zu der einen oder anderen Tierseuche. Ich danke sehr Franziska Drewes aus der Luna-Redaktion Landwirtschaft und Natur. Und ja, wir hören uns wieder zu einem oder anderen Thema. Danke dir.
Sehr, sehr gern. Und vielleicht am Ende noch so ein kleines Happy End, weil das klingt natürlich alles immer irgendwie hochdramatisch und man hat Angst, das will ich gar nicht verbreiten, ne? Sondern wir wollen ja auch aufklären, auch mit solch einem Podcast zum Thema Tierseuchen. Also ich finde wirklich, das liest sich spannend und auch ein Krimi hat ja möglicherweise am Ende ein Happy End, dass die Menschheit sich noch stärker gegen solche Tierseuchen, Zoonosen dann schützen kann. Also das, da sind die Forscher ja auch dabei und das ist immer hochspannend dann zu erfahren, was die da alles untersuchen.
Es gibt schlaue Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist immer beruhigend. Wenn ihr jetzt noch mehr über landwirtschaftliche Themen erfahren möchtet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch von den Kollegen vom NDR in Niedersachsen. 63 Hektar heißt der Podcast. Da geht es in einer der letzten Folgen um Pflanzenschutz. Glyphosat, spannendes Thema auch hier bei uns im Land. Wir berichten ja auch immer wieder darüber. 63 Hektar, den könnt ihr euch anhören in der App der ARD Audiothek. Da gibt es uns natürlich auch zu hören und da könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann verpasst ihr nichts und über eine Bewertung freuen wir uns da auch. Das war MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Annette Ewen.